Während jetzt können wir genau auf den Punkt achten.
Wir achten auf den Punkt und wir gucken nicht auf den Apfel, weil wir sind jetzt bei Google.
Wir sind jetzt den zweiten Tag in Kalifornien.
Ja. Das Wetter ist immer noch traurig.
So mittel.
Ja, jetzt ist gerade trocken. Wir wissen nicht, wie es jetzt gleich weitergeht.
So.
Ja, was haben wir denn jetzt zu sagen?
Wir sind den zweiten Tag in Kalifornien, wollte ich gerade sagen. Wir haben heute Morgen einen Besuch bei Apple gemacht, sind jetzt bei Google und sind ein bisschen, wie soll ich sagen, desillusioniert von der Umgebung. Also bei Google hier die coolen Fahrräder und so weiter, bunte Sonnenschirme und so wie man es eigentlich kennt. Ansonsten Bürogebäude.
Ja, ganz normale amerikanische Firma. Sicherlich ein bisschen größer, weil über mehrere Komplexe sich erstreckend, aber eigentlich ganz normales Unternehmen.
Jetzt hat man irgendwie was anderes erwartet, offensichtlich ja wohl deswegen, weil Google und auch Apple irgendwie Teil des Lebens sind. Ne? Man steht auf mit den Firmen und man geht ins Bett mit den Firmen und den Tag durch kann man sich ja schon gar nicht mehr vorstellen, ohne diese Firmen irgendwie unterwegs zu sein. Aber eigentlich sind es nur IT-Buden.
Ja, ganz normale IT-Buden. Ich hatte so tatsächlich so ein bisschen so Glaspalast und alles groß und noch größer und überall die Logos. Die sind hier sehr klein und dezent, was mich überrascht bei amerikanischen Verhältnissen. Wahrscheinlich sind die, wenn man sie in der Tagesschau sieht, einfach auch nur groß gezoomt. Das könnte ja sein.
Sie haben Palmen. Das unterscheidet das hier von europäischen Szenarien oder mitteleuropäischen Szenarien.
Ja, aber die Sonnenschirme sind ja auch etwas schmuddelig, also schmuddeliger als auf den Marketing-Videos.
Aber die Fahrräder sind schön hier bei Google. Also überall stehen tatsächlich diese bunten Fahrräder rum. Ich werde jetzt mal ein Bild einblenden mit uns beiden. Ja. Wir haben uns gegenseitig mit dem Fahrrad fotografiert. Dass man jetzt gerade in dem Video...
Wobei, für Guido war es ein bisschen klein. Das Fahrrad war klein.
Ich dachte, weil du den Bildausschnitt so gewählt hast, dass vor allen Dingen Amerika drauf ist und ich nur so klein bin, während ich sehr darauf geachtet habe, einen schönen Bildausschnitt zu wählen, in dem du groß rauskommst. Aber naja, es ist halt nicht jedem gegeben. Nee, worüber wir eigentlich reden wollten, wie die Implikationen von diesen beiden Unternehmen auf unser aller Leben sind und vor allen Dingen auch auf die Medizin und auf die Medizininformatik und überhaupt damit auch auf das Gesundheitswesen.
Ja, Google schwingt ja unterschwellig immer mit. Also klar, das hat eigentlich nicht wirklich so ein brillantes Image wie Apple, will jeder haben. Hat keinen Wilson-Faktor, aber ist immer dabei. Es ist immer dabei und lässt sich auch nicht mehr wegdenken. Und ich weiß nicht, ob es so ein bisschen scary ist auch, was die letzten Endes... eigentlich, wo die hinwollen, das ist mir noch nicht so ganz klar geworden.
Ich glaube, dass längst nicht überall Google draufsteht, wo Google drin ist. Das kommt noch dazu.
Das kommt noch dazu.
Also und nicht nur bei Google und bei Apple, sondern beispielsweise auch bei Amazon. Was die in der Zwischenzeit mit ihren Cloud-Lösungen und mit ihren Rechenzentren-Lösungen und mit ihren unfassbar großen Rechenkapazitäten, die zur Verfügung stehen, auch für Krankenhäuser übrigens zur Verfügung stellen, ist ja unglaublich.
Ja, also wobei eben auch da wieder sich die Frage stellt, gut, wo sind jetzt eigentlich die Daten? Ne? Was machen sie mit den Daten? Die liegen in Rechenzentren, hier, dort. Was passiert damit? Und das ist etwas, was wir, glaube ich, heute noch nicht wirklich abschätzen können. Das sehen wir erst übermorgen.
Als Europäer sind wir ja geneigt zu glauben, dass irgendwie so der Volksgesundheit-Gedanke nicht unbedingt im Vordergrund stehen könnte, sondern es um den Profit dieser Firmen geht. Vielleicht ist das aber auch gar nicht so schlimm und sozusagen die ganze, also alles, was man so unter Population Health Management subsumiert, kommt trotzdem zustande, auch wenn diese Firmen schweinereich werden. Vielleicht ist mir das am Ende sogar egal, dass die ganz reich sind.
Ich bin davon überzeugt, dass es zustande kommt. Ich glaube, dass es, sagen wir mal, viel zu viele Bestrebungen und die Notwendigkeit gibt, Themen wie Population Health Management auch in Europa tatsächlich auszurollen in den Staaten. Das werden wir wahrscheinlich im Verlauf der Reise auch noch viel stärker sehen. Ist es schon sehr viel mehr angekommen, dieser Gedanke, was auch ein bisschen an der Struktur natürlich des Gesundheitswesens der Vereinigten Staaten liegt. Aber wir werden das in Europa auch brauchen und wir werden uns immer mehr dahin bewegen. ich habe noch nicht ganz verstanden, wie es genau in Europa funktionieren wird, speziell auch in Deutschland. Ist auch nochmal die Frage, inwieweit sich jetzt unser moderner twitternder Gesundheitsminister jetzt dann dazu positionieren wird. Aber wir werden auf jeden Fall uns in diese Richtung bewegen müssen, um nachhaltig auch eine Gesundheitsversorgung in der europäisch sicherstellen zu können. Anders ist es nicht mehr zu leisten.
Wird denn das von Deutschland dominiert, wenn der deutsche Gesundheitsminister so eine wichtige Rolle spielt, die du ihm jetzt hierzu gedenkst?
Er könnte eine wichtige Rolle spielen. Er könnte Pacemaker sein für Europa in dem Zusammenhang. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das erkannt hat. Das wird sich, glaube ich, jetzt weisen.
Es gibt ja den schönen Satz, dass Datenschutz was für Gesunde ist. Ne? Also die Patienten würden ja wahrscheinlich sehr profitieren von all diesen Themen, die da heute schon technisch möglich sind und in Zukunft immer mehr kommen würden. Aber was machen wir in Europa? Wir machen eine neue EU-Datenschutz-Grundverordnung, die irgendwie bis auf absehbare Zeit für die nächsten 300 Jahre wahrscheinlich jegliche Technik-Innovation in dem Bereich komplett verunmöglicht, weil Datenaustausch des Teufels ist.
Ich weiß gar nicht, ob die Datenschutzgrundverordnung alles wirklich behindert. Sie hat an vielen Stellen durchaus auch Möglichkeiten geschaffen, um zu Forschungszwecken oder zur Weiterentwicklung von therapeutischen Konzepten und so weiter den Datenaustausch zu ermöglichen. Da muss man sich tatsächlich genau mit auseinandersetzen, um da die Wege zu finden. Sicher ist auf jeden Fall, dass so wie es im Moment passiert, das Sammeln von Daten via Apps auf dem Handy und so weiter und so fort, dass das etwas ist, was im Rahmen einer zukünftig bedeutsamen Datenerfassung und Erhebung für das Gesundheitswesen so nicht funktionieren wird. Und das ist tatsächlich die Herausforderung, wenn man das eine mit dem anderen zusammenbringt.
Wir haben im Moment nur die Möglichkeit, Daten entweder lokal zu speichern, auf dem Smartphone beispielsweise, wie du gerade sagst, oder in irgendeiner Cloud-Lösung abzulegen, also zentral gespeichert, sodass man von überall draus rankommt. Die Zukunft wird ja wohl eher die sein, dass Daten einfach überall gespeichert werden, wo sie entstehen und auch zur Verfügung stehen. Also diese ganzen Devices und Internet of Everything so als Stichwort. Ich glaube, dass die Amerikaner da einfach mutiger sind in solchen, in diesen Dingen. Die auch wenn ich mir hier so anschaue, wenn so eine Klinik irgendwie ein Tool braucht, mit dem sie eine Sprechstunde organisieren kann und ihren Patienten Buchungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, dann wird halt der App Store durchsucht und irgendeine passende App, mit der man vielleicht normalerweise eigentlich Restauranttische buchen soll, genutzt. Für die Patienten ist das ein toller Service, für die Klinik ist das hilfreich, aber nach unseren Datenschutzvorstellungen, weil man ja gar nicht weiß, wo die Daten überhaupt landen, vollkommen undenkbar.
Das ist das eine, wobei man eben, wie gesagt, nochmal im Hinterkopf haben muss, dass die Gesundheitsversorgung in den Vereinigten Staaten eine andere ist als in Europa, speziell auch in Deutschland. Und dass, sagen wir mal, Gesundheitsversorgung hier unbedingt was zu tun hat mit, sagen wir mal, bezahlter Arbeit und das miteinander zusammenhängt. Und das impliziert etwas ganz anderes. Ähnlich wie die einzige vergleichbare Struktur, die wir in Deutschland haben, sind Knappschaften, die eben sowohl die Versicherung als auch die Leistungserbringung übernehmen. Und dann entsteht ein ganz anderer, auch wirtschaftliches Interesse daran, die Patienten aus dem Krankenhaus wegzuhalten, weil das eben viel teurer ist, als sie einfach nur zu versichern.
Die Knappschaft ist ja da wirklich ein Sonderfall und die ist ja vermutlich auch nur deswegen akzeptiert, weil sie irgendwie seit 150 Jahren besteht. Wenn du heute kämst und würdest sagen, übrigens, wir machen jetzt eine Krankenversicherung und bauen gleich noch ein paar Kliniken daneben, damit die medizinische Versorgung unserer Bergleute zukünftig, vielleicht nicht mehr Bergleute, sondern was weiß ich, Busfahrer, was auch immer. Naja, also damit das alles gewährleistet ist, würde ja ein Aufschrei durch die Welt gehen.
Ja, genau das würde passieren. Also, und hier ist es Realität und hier ist es in der Realität angekommen. Und das Konzept an und für sich ist ja gar nicht schlecht. Das Konzept ist eigentlich gar nicht schlecht, weil es in die richtige Richtung tendiert. Das heißt, das Ziel ist primär, die Leute gesund zu halten. Das Problem, was Amerika hat, ist, dass nicht genügend Leute in Arbeit sind und in diese Gesundheitsversorgung hineinkommen. Wenn das so wäre, wäre wahrscheinlich Amerika tatsächlich das Land der Gesunden und Fitten.
Also, das ist der Grund, warum wir die jährlichen Reisen machen in die USA, um das herauszufinden. Was sind Unterschiede? Wo kann man was lernen? Wo kann man lieber nichts lernen? Wo sollte man lieber Abstand nehmen, weil man solche Strukturen nicht möchte? Man ist etwas mutiger hier. Man ist etwas weniger darauf bedacht, dass Daten in irgendwelchen Tresoren liegen. Man nutzt Daten.
Es geht mehr ums Ergebnis. Es geht mehr um das, was am Ende dabei rauskommt. Der Weg ist sozusagen nicht das Ziel, sondern das Ergebnis ist das Ziel. Denn das Ergebnis wäre eben, den Versicherten oder den Patienten einen Service anzubieten, einen Nutzen anzubieten, sich attraktiv zu machen. Und wie man dahin kommt, und ich glaube, das ist genau auch diese Google-Philosophie, ne, das Leben erleichtern, das tun sie ja ganz ohne Frage. Aber auf dem Weg dahin sind Hürden dann irrelevant oder ist es nicht wichtig, ob irgendwie dieses oder jenes berücksichtigt oder beachtet oder geschützt oder eingemauert wird, wie das in Europa der Fall ist, wo du genau nachweisen musst, wo liegen deine Daten, wie gehst du damit um, wie werden sie verschlüsselt und so weiter und so fort. Das ist hier nicht die Frage, die primäre Fragestellung ist, für wen nutzt es was und wer hat was davon und was ist das für ein Service, wie kann der sozusagen zu einem Improvement for your convenience sozusagen dazu beitragen, das Leben zu erleichtern.
For your convenience ist so die Ausrede, die hier für alles benutzt wird, was irgendwie unangenehm ist. Ja? Wenn man irgendwo noch eine extra Gebühr bezahlen muss, zahlt man die zu seinem eigenen Komfort, weil dann irgendwie, keine Ahnung, die Welt nochmal schöner und sicherer wird und so weiter. Also, ich habe im Moment zwei deutsche Kunden, die sich da aufmachen. Eines ist eine kommunale Großklinik, die komplett ihre Serverlandschaft einstampfen wird und in die Cloud geht mit ihren klinischen Lösungen. Also das heißt, cloudbasierte Rechenzentrumsdienstleistungen nutzt. Im Moment ist das reine Speicherkapazität. Zukünftig wird das aber auch sicherlich Rechenkapazität sein, die benutzt wird, sobald klinische Systeme intelligenter werden, als sie es seit 20 Jahren sind und nur klinische Dokumentationen und irgendwelche Befunde ablegen. Das ist ja, da spielt ja die Musik nicht. Die sind auf dem Weg und das Outsourcen von Rechenzentrumsdienstleistungen ist dort im vollen Gange. Der Serverraum sieht inzwischen etwas gerupft aus. Ja, das ist nur noch
verschwindet.
Ja, Blechmuseum ist das eigentlich nur noch. Und der andere Kunde ist eine ländliche Privatklinik, die sehr gerne diesen Weg gehen würde, aber im Moment keine Möglichkeiten hat, weil die Datenanbindungen einfach nicht da sind. Also man könnte kein KISS-System des deutschen Marktes betreiben mit einer Internetleitung, für die man irgendwie so ein 256er Modem braucht, sich über eine Telefonleitung einwählt. Und das ist so in etwa die Situation. Da übrigens auch die Situation der Funktelefonversorgung ist in der Region katastrophal. Aber immerhin, die sind auf dem Weg, die wollen das machen, die werden das auch machen. Und was ein starker Antrieb ist, ist nicht irgendwie die Technikverliebtheit oder die Möglichkeit, sondern es sind zwei Dinge. Das eine ist, dass die Security-Anforderungen, die an die Klinik gestellt werden, mit eigenem Personal nicht mehr bewerkstelligen sind. Einerseits, weil man es nicht bekommt und wenn man es bekommt, aufgrund der Qualifikation, die diese Leute haben müssten, quasi so ein Hochsicherheitsnetz aufzubauen. Und ja, dass man sie nicht bekommt, ist ein Thema des demografischen Wandels. Und da werden wir vielleicht auch so ein bisschen gezwungen zur Innovation.
Ja, also das ist einer der Gründe, also Fachkräftemangel an allen Ecken und Enden, den wir begegnen müssen in Deutschland. Aber es sind auch die Kosten, die natürlich für das Vorhalten von Personal mit den ganzen Vor- und Nachteilen, die das hat, aber letzten Endes dazu führen werden, dass man hochspezialisierte Services in Anspruch nimmt, die eben Garantien geben für Sicherheitsstandards, für die Einhaltung von Sicherheitsstandards, die eben nicht mehr aus der eigenen Mannschaft heraus zu bewerkstelligen sind. Egal, ob es sich um IT handelt oder aber auch um Medizintechnik, auch da wird es immer mehr dazu gehen, warum muss ich denn ein Gerät kaufen? Ich kann das auch leasen und den Service sozusagen mitnehmen. Wir werden dahin kommen. Es wird immer mehr dadurch kommt es zum Pooling letzten Endes auch von Kapazitäten, Rechnerkapazitäten und so weiter. Wie das dann mit, sagen wir mal, klinisch tätigem Personal ist, das weiß ich nicht. Ob wir nicht irgendwann auch dahin kommen, dass wir so Organisationen haben, nicht nur innerhalb einer Einrichtung Springer zu haben, sondern einrichtungsübergreifend Pools haben, mit denen wir arbeiten können. Das, was wir sicherlich realisieren müssen für das deutsche Gesundheitswesen, ist, dass das Vorhalten eines Rechenzentrums in einem Krankenhaus in 5 bis 10 Jahren ein absoluter Anachronismus sein wird. Und dass man lieber, sagen wir mal, das hochspezialisieren, es ist eben, geht nicht mehr nur darum, zu schrauben oder eine Druckerpatrone auszuwechseln oder so etwas, sondern es sind hochkomplexe Leistungen, die erbracht werden, gerade wenn es in den Bereich eben auch Data Mining, Data Analysis geht, da wird es nicht mehr möglich sein, dass für eine kommunale Klinik, aber auch für Krankenhausketten, das selber vorzuhalten. Das ist nicht wirtschaftlich.
Wer unser Video von heute Morgen schon gesehen hat, wo wir kurz vor der Apple-Konzernzentrale miteinander gesprochen haben, da ging es mal kurz um FHIR und um FHIR Repositories als Technologie, als neue Technologie. In der städtischen Klinik, von der ich gesprochen habe, wird das eine große Rolle spielen. Es wird dort ein FHIR Repository aufgebaut werden, wahrscheinlich, also mindestens prospektiv eben auch in der Cloud und outgesourced. Und das Interessante daran ist, dass das Know-how, das die Klinik früher bezogen hat von ihren Dienstleistungen für Klinikinformationssysteme beispielsweise, in der Zukunft nicht mehr in dem Maße wird abgefordert werden müssen von den Kliniken, also von den Herstellern geliefert und von den Kliniken bezogen. Damit auch für die Hersteller die Möglichkeit, quasi ihre Systeme zu kapseln und damit ihr Geschäftsmodell zu schützen, auch über Innovationsperioden, die sie nicht mitmachen, hinweg, nicht mehr so gegeben ist. Und das Ziel dort wäre, in diesem zentralen FHIR Repository, das jetzt aufgebaut wird, aus den klinischen Systemen Daten nicht nur entgegenzunehmen und zu verteilen, sondern auch miteinander in Beziehung zu bringen zwischen unterschiedlichen klinischen Systemen, was dann Möglichkeiten in Richtung Clinical Decision Support bietet und in Richtung der aus meiner Sicht enorm wichtigen Unterstützung von Pflege- und Behandlungslogistik, die wir bisher überhaupt nicht haben. Die klinischen Systeme liefern das ja heute nicht. Das würde ja überhaupt niemand glauben, dass das so ist. Also die gesamte Terminierung und so weiter, die Fallführung ist in den Krankenhäusern Handarbeit. Und im Zuge der Spezialisierung und Subspezialisierung, die wir erleben, sind die Zusammenhänge, die auch zur Terminierung beispielsweise, so dermaßen komplex, dass das Personal das gar nicht mehr gehandhabt bekommt, weil man viele 100.000 Rechenoperationen machen müsste, um zu einem idealen Termin zu kommen. Deswegen glaube ich, ist das eine wichtige Geschichte. Was für weitere Innovationen kommen da auf uns zu?
Abgesehen von Krankenhauslogistik, was ich finde, ist schon ein, sagen wir mal, ein großer Innovationsschritt. Es wird, glaube ich, die Krankenhauslandschaft in einem Maße verändern und auch die Prozesse in den Kliniken in einem Maße verändern, dass wir uns im Moment noch nicht so richtig vorstellen können. Bedingt allerdings auch organisatorische Veränderungen. Es reicht nicht, Lösungen hier bereitzustellen, die mit Algorithmen im Prinzip den optimalen Weg beschreiten, sondern hier sind auch, und ich glaube, dass so zarte Pflänzchen lassen sich erkennen, es auch um eine Neubewertung von, was ist eigentlich die Tätigkeit eines Arztes, was ist eigentlich die Tätigkeit einer Pflegekraft und was sind supportive Tätigkeiten, die möglicherweise auch von anderen geleistet werden können. Und
oder automatisiert werden können sogar.
Oder sogar automatisiert werden können. Aktuell ist es tatsächlich so, dass es wie in den 80er Jahren die Schnittstelle der Mensch ist, der zwischen zwei Telefonen hantiert und herumtelefoniert, um Termine zu organisieren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wenn die Daten tatsächlich im Sinne eines Mini-Big-Data-Ansatzes im Krankenhaus mal alle zusammenfließen würden und sich eine Auswertung anbieten, dann kann ich natürlich auch noch ganz andere Dinge damit in Bewegung setzen, wie beispielsweise das automatisierte Füttern von sagen wir mal, Registern. Wir hatten es kommt gleich schon mal das, aber ich halte das für einen ausgesprochen wichtigen Aspekt, weil wir in Deutschland so wenig Daten letzten Endes über Verläufe haben, über Ursachen haben, die wir dringend benötigen, um uns therapeutisch und auch von der Diagnostik her weiterzuentwickeln. Und wir nutzen ganz viele Dinge nicht, die eigentlich sozusagen im Krankenhaus in den Daten vorliegen oder aber auch dann kommen jetzt wieder sozusagen die persönlich erhobenen Daten, damit eben angereichert werden können. Und das wird eine große Herausforderung sein, diese Daten zu analysieren und richtig zu bewerten.
Also da sehe ich auch wieder eine große Chance von solchen Datentöpfen, wie ich sie gerade beschrieben habe, aus den einzelnen Kliniken, schlichtweg deswegen, weil wir heute gar nicht in der Lage wären, diese Daten bereitzustellen, weil sie nicht anonymisierbar sind. Sie sind ja schlichtweg gebunden in diesen Krankengeschichten als klinische Befunde. Man hätte einen Riesenaufwand, die Anonymisierung zu machen, was man für Register braucht. Und es reicht natürlich auch nicht, dort Daten aus einer Klinik zu haben, sondern da braucht man Daten aus vielen Kliniken von vielen Fällen.
Ja. Ich denke, dass es Mechanismen geben wird, die hier, sagen wir mal, erstmal eine Pseudonymisierung sinnvollerweise herstellen. Die, das, was in den 90er Jahren und auch Anfang der 2000er intensiv diskutiert wurde, Master Patient Index sozusagen aufzubauen, was also eine Wahnsinnsinfrastruktur auch bedeuten würde, dass sich das so nicht realisieren lässt, sondern dass es Composite-Pseudonyme geben wird, mit denen man arbeiten kann, die dann über eben auch wieder intelligente Algorithmen so weit verschlüsselt werden, dass ich dann einen Datenpool habe, wo klar zusammenhängende Daten identifizierbar sind, aber ohne dass personenbezogene Daten eben identifizierbar sind. Und das wird ein großer Schritt sein. Und ich kann nur sagen, dass wir davon profitieren werden, aber das ist etwas, was wir stückweise aufbauen müssen. Und da könnten wir auf der einen Seite von Amerika lernen, aber auf der anderen Seite Dinge auch besser machen. Und das müsste aber sozusagen, die Konsequenz wäre, wir müssen uns intensiv mit dem auseinandersetzen, was in den Staaten und an anderen Stellen auf der Welt passiert, um eben zu sagen, ja, und das Ziel ist richtig, der Weg ist richtig, das Ziel ist richtig und wir suchen einen Weg, der eben dann zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung passt.
Also bei der Gelegenheit muss ich mal eben einen kleinen Werbeblock einschalten. Wir machen diese Reisen in die USA jedes Jahr und jeder kann mitreisen über swissig.ch. Die Webseite gibt es immer Informationen. Die Reise 2019 wird auch am 1. März, genau wie in diesem Jahr, starten und wird nach Florida gehen, nach Orlando, weil sie nämlich immer...
Großartig.
Weil sie nämlich immer im Umfeld der HIMS stattfindet, der Health Informatic Management System Society.
Wow.
War gut, ne? Lange geübt. Geht aber auch manchmal schief. Das ist die größte Messe der Gesundheitsinformatik unter Unterstützung von klinischen Prozessen mit IT, die 45.000 Teilnehmer hat. Deswegen findet sie immer an der gleichen Stelle statt, immer entweder in Orlando oder in Las Vegas, weil da die Hotelkapazitäten groß genug sind. Dieses Jahr ist sie in Las Vegas, was unweigerlich dazu führt, weil es sich nicht nach Arbeit anhört, dass unsere Teilnehmerzahlen einbrechen. Nächstes Jahr ist sie wieder in Orlando. Das hört sich neutraler an. Also wer da Spaß hat, auch mal nach Amerika zu kommen, ich kann das nur sehr empfehlen. Wir machen das. Swissig ist ein Verein, ein Schweizer Verein, der getragen wird von Spitälern, von Industrieunternehmen und von Beratungsfirmen, die Innovationen im schweizerischen Gesundheitswesen fördern wollen. Was ich sagen wollte eigentlich... Diese Reisen in die USA zeigen uns, und du hast das eben schön gesagt, dass man was lernen kann, zeigen aber auch Dinge, die man nicht lernen sollte. Und der eben von dir angesprochene Master Patient Index ist so ein schönes Beispiel. Hier erzählen, wir machen übrigens immer Klinikbesuche auf diesen Reisen, das gehört noch dazu. Und hier erzählen uns die Kliniken immer ganz stolz, dass sie es geschafft haben oder wann sie es geschafft haben, einen solchen Master Patient Index zu implementieren innerhalb ihres Hauses. Und das ist bei uns nichts anderes als die Patientennummer, die jeder Patient hat. Und unter dieser Patientenidentifikationsnummer hängen dann in allen deutschsprachigen Kliniksystemen die Fälle, die der Patient hat, also die administrativen Fälle. Das wird ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, je nach Land und Abrechnungspraxis. In Deutschland beispielsweise werden die ambulanten Fälle vierteljährlich geschlossen, in anderen Ländern ist das anders. Spielt keine Rolle jetzt. Also wir haben jedenfalls diese Patientenidentifikation durch alle Systeme, ist das bei uns gegeben, weil wir ein führendes Administrativsystem haben, in allen Häusern eigentlich, dass dann die klinischen Umsysteme, irgendwelche Labor- oder Radiologie- oder sonst was für Systeme, mit den Patientendaten füttert. Hier ist das nicht so. Und hier hat man also einen riesen Aufwand, den klinischen Systemen überhaupt den Patienten bekannt zu geben. Deswegen ist der Master Patient Index hier so eine große Nummer. Was auch so eine Irrfahrt ist, glaube ich, ist alles im Umfeld IHE. Da hat man auch irgendwie lange gedacht, das wäre irgendwie total gigantisch super, wenn man jetzt da irgendwie institutsübergreifend oder institutionenübergreifend Befunde austauschen kann. Letztendlich besteht Medizin nur zu einem kleinen Teil aus Befunden und Befundübermittlung, oder? Übrigens, Frau Dr. Niemeyer ist Ärztin, also eine Fachfrage an die Ärztin. Merkt man gar nicht, wenn du so von Computerei sprichst. Da ist Medizin schimmert nicht so durch.
Ja, die Medizin schimmert nicht so durch, weil ich mich jetzt schon seit über 25 Jahren auch mit IT im Gesundheitswesen beschäftige, noch zu rudimentärsten DOS-Zeiten damit angefangen habe. Das prägt natürlich enorm. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch klinische Erfahrung und weiß, wie die Prozesse im Krankenhaus ablaufen. Und das, was mich aber immer umgetrieben hat, was passiert eigentlich mit dem, was ich da an Informationen sammle und wie kann ich das zum Nutzen letztlich des Patienten und aber auch zur Unterstützung der im klinischen Prozess Tätigen einbringen und einsetzen. Und Die Herausforderung, mit der wir es zu tun haben, ich meine, Master Patient Index, du hast es gerade gesagt, aber die Identifikation des Patienten im Krankenhaus oder in einer Einrichtung, ambulant wie stationär, ist ja noch kein Pseudonym. Das heißt, wir können also da nicht davon ausgehen, dass wir Patientendaten hinreichend schützen. Wir können sowas aber machen. Wir tun das ja auch schon mit beispielsweise der nationalen Kohorte, wo also, sagen wir mal, einmalig in der Geschichte Daten gesammelt werden über Jahre hinweg, indem wir damit mit mehreren Pseudonymen arbeiten, um eben sicherzustellen, dass auf der einen Seite Daten auswertbar sind und aber auf der anderen Seite eben auch die Anonymität bzw. eben der Patient mit seinen Daten geschützt bleibt. Ich glaube, das sind Mechanismen, mit denen wir zukünftig arbeiten müssen, und ich glaube, dass das FHIR sehr viel mehr Möglichkeiten bietet und sehr viel flexibler ist, gleichwohl eben aber auch eben durch das Erstellen von Repositories die Möglichkeit bietet, eben Daten wirklich auch in Austausch und in Verbindung miteinander zu bringen. IHE hat viel früher angefangen, so ist es häufig. Es wurde viel Hirnschmalz in den strukturierten Aufbau und das systematische Durchdeklinieren dieser Strukturen aufgewendet. Und nun kommt also eine relativ neue Technologie, wo jeder so seine Angel in den Datenfluss hineinhängt und sich das herausholt, was er braucht. Das ist tatsächlich etwas, diese, sagen wir mal, eine gewisse Leichtigkeit im Umgang mit Daten auf der einen Seite, ohne den Schutz zu vernachlässigen, auf der anderen Seite. Das kann ein Weg sein, der uns in die richtige Richtung bringt.
Und jetzt fängt es doch an, Spaß zu machen. Weil man merkt ja auch in unserem Gespräch jetzt, es hat jeder so seine Hobbys. Du kommst irgendwie immer auf die Register zurück und auf Kohorten und auf die auf prädiktive Medizin auch oder prophylaktische Themen. Bei mir sind es im Moment Pflege- und Behandlungslogistik, die ich für unglaublich wichtig halte, in Kliniken zu implementieren. Aber das, was dahinter steht letztendlich, also was an Technologie.
Im Übrigen, ich glaube, dass das durchaus eine Verbindung hat auch miteinander.
Ja, das meinte ich ja jetzt gerade.
Also darauf wolltest du hinaus.
Wollte ich hinaus, aber du kannst das auch selber ausführen.
Ich glaube, dass also das eine, also das, was wir auch an Wissen über, sagen wir mal, Prozesse im Krankenhaus mit Krankenhauslogistik und systematischer Herangehensweise, Algorithmen gestützt, erlangen können, dass das ein wichtiger Informationspunkt ist, der eben noch fehlt und der letzten Endes auch in Form eben von Registern dann der Krankheitsverläufen und Umgangsweise mit Patienten unglaublichen Nutzen stiften kann. Und
es gibt ja diese technologische Verbindung, die jetzt eben vor allen Dingen durch FHIR da auch neu möglich wird, und dann eben das Medizinische eigentlich auch, wo man sozusagen das Wissen von medizinischen Verläufen oder von Krankheitsbildern oder von Therapieschemata und so weiter, das ja aus dieser Kohortenforschung kommt oder aus der empirischen Forschung kommt, in Kombination mit den individuellen Patientensituationen, die man vorfindet bei dem einzelnen Patienten, nun zu neuen unterstützenden Systemen führen. Nicht nur im Logistikbereich, sondern auch im klinischen Bereich, also Decision Support als ein Stichwort. Und diese Kombination wird im Moment in Krankenhäusern viel zu wenig genutzt. Wir tun ja bei jedem Patienten so, als sei alles hochindividuell. Es wird quasi wie ein handgearbeitetes, wie eine Schnitzfigur quasi, wird handgeklöppelt, wird jeder Fall neu erfunden, unter dem Deckmäntelchen der individuellen Medizin oder der individuenbezogenen Medizin. Das ist totaler Quatsch, weil es nämlich nicht stimmt. Es wird zwar alles handgefertigt, aber letztendlich doch aufgrund von Handlungsweisen und von medizinischen Standards, die vorher schon da waren. Man muss nicht überlegen, wenn ein Patient mit Herzschmerzen bekommt, ob er jetzt Sauerstoff haben soll oder Kohlensäure, weil man weiß einfach, dass Kohlensäure sich nicht so gut bewährt und Sauerstoff die bessere Idee ist. Und deswegen wird es überall genutzt. Und trotzdem kann man nicht einfach sagen, jetzt wird dieser Standard ausgelöst und dann läuft das Ding durch, sondern man muss quasi jede einzelne Maßnahme, ja, Patient wird immobilisiert und Oberkörper 30 Grad hochgelagert und der Sauerstoff in die Nase und zunächst mal nüchtern und all diese Geschichten. Das ist totaler Quatsch. Also da auf einen Knopf zu drücken, die Unterstützung an der Stelle, wo sie hilfreich ist, auch zu nutzen, ich glaube, das werden wir zu unseren Lebzeiten sowieso, aber vielleicht auch noch beruflichen Zeiten, glaube ich, noch erleben. Also ich habe jetzt...
Das wäre der Hoffnungsschimmer.
Ich hatte vor 20 Jahren schon die Hoffnung, dass es sich innerhalb der nächsten 5 Jahre realisieren würde, aber jetzt...
Das auszeichnet, dass wir zu denen gehören, die trotz Desillusionierung immer wieder Hoffnung haben, dass sich noch zu unseren aktiven Zeiten etwas verbessert. Das, was wirklich ein Schritt in die Richtung und die Register letzten Endes, und tatsächlich kommen immer wieder darauf zurück, zeigen das ja auch, dass dann eine wertvolle Aussage möglich ist, wenn ich neben den rein medizinischen, therapeutischen, diagnostischen Daten eben auch noch zusätzlich eine Einschätzung habe, wie der Patient sich eigentlich mit dem fühlt, wie es ihm geht. Und das nicht nur innerhalb der ersten 30 Tage, denn wir machen ja Medizin nicht, um einen Monat lang sozusagen die Füße still zu haben und den Patienten aus dem Krankenhaus sein, sondern wir haben ja durchaus den in der Medizin, vom ärztlichen Ethos mal ganz zu schweigen, auch vom pflegerischen, den Anspruch, Menschen zu helfen auf eine lange Perspektive oder möglichst lange Perspektive hin. Und das bekomme ich nur mit, wenn ich mir auch nochmal die Frage stelle, und jetzt war das vor 5 Jahren, wie geht's denn dir eigentlich heute damit? Und das ist etwas, was ich nur dann nachhalten kann, der Patient ist möglicherweise längst woanders, wenn ich ihn nochmal fragen darf, wie es ihm denn jetzt geht, und wie hat es doch vor 5 Jahren beispielsweise so eine Operation in dieser oder in der anderen Richtung, und wie geht es dir heute damit? Und das ist etwas, was wir zunehmend mit berücksichtigen müssen, was aber auch möglich ist, weil ja jeder Patient irgendwie auch ein Smartphone besitzen wird und dort, sei es über seine Tracker oder aber auch durch eigene Angaben eben Google teilhaben lässt an seinem Leben, und hier ein Auszug zu erhalten, der dann zur weiteren Forschung und zur Bewertung und Weiterentwicklung genutzt werden kann, das wäre ein riesengroßer Schritt. Erfahrungsgemäß ist es so, dass die Patienten am wenigsten Probleme damit haben. Insofern stimmt der Satz, den du eingangs sagtest, absolut, dass Datenschutz etwas für Gesunde ist, zumindest in der restriktiven Form. Natürlich ist Datenschutz für jeden da. aber die Bereitwilligkeit, Daten zur Verfügung zu stellen, steigt natürlich in dem Maße, wie es einen Nutzen für mich hat.
Ich glaube, wir sind jetzt in dem ganzen Umfeld der Medizininformatik an einem Punkt, wo es nicht mehr in dieser inzuchtartigen Medizininformatik-Blase, in der wir alle seit vielen Jahren rumturnen, wir noch mit dem entsprechenden Hintergrund, das macht es für uns gewissensmäßig ein bisschen einfacher, aber viele ja auch als Quereinsteiger oder als Früheinsteiger, die wirklich nur immer in diesem Informatikzirkel unterwegs waren. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir da jetzt ausbrechen und dass wir hinkommen zu einem eigenen Fach Digitalmedizin, das ein interdisziplinäres Fach sein muss und nicht mehr nur aus Techies besteht, sondern Ärzte, Pflegepersonal, Physiotherapeuten und alle anderen, die in Gesundheitsfachberufen unterwegs sind, einbindet. Ich sehe auch die Entwicklung unserer sogenannten Branchenmesse, der CONHIT in Berlin, so. Ich glaube, das darf keine Branchenmesse bleiben, das darf kein Branchenanlass bleiben, denn es ist die Branche, gibt es gar nicht. Schon das Wort ist, wenn du jetzt irgendeinen Arzt fragen würdest, was könnte das für eine Branche sein, in der du bist, dann sagt er, ich bin gar keiner Branche, ich bin Mediziner. Ja, so gibt es keine Branche. Ja, das ist irgendwie, also das Selbstverständnis ist ein völlig anderes. Ich glaube, dass wir da hinkommen müssen zu einer Interdisziplinarität, Multiprofessionalität. Und dass wir jetzt, da die technischen Voraussetzungen geschaffen sind, nachdem 25 Jahre lang die Leute, die sich mit sowas auskennen, darüber diskutiert haben, wie man das jetzt technisch am besten macht, ja, begünstigt durch Firmen, wie wir sie hier im Hintergrund haben, Google und andere, die Technologien bereitstellen, jetzt die Medizin viel stärker mit einbeziehen muss, es nicht mehr nur um Medizin. Und die Pflege auch, hat sie gesagt, so ist es auch. Die Pflege aus vielerlei Gründen. Das fasst jetzt nochmal neu aufzumachen.
Auch die anderen Gesundheitsberufe. Also ne, ich denke zum Beispiel, also was ich nach wie vor nicht so richtig nachvollziehen kann, ist, wie weit eigentlich Physiotherapie zum Beispiel weg ist von Medizin und Pflege. Wobei es doch eigentlich, sagen wir mal, genauso ein wichtiger und essentieller Gesundheitsberuf ist. Und trotzdem in vielen Fällen in diese Überlegungen und auch in die Forschung nicht einbezogen wird. Und das gilt für andere Gesundheitsberufe auch.
Das ist allerdings die deutsche Brille, muss ich jetzt mal sagen. Ja, also da haben wir natürlich in der Schweiz schon eine sehr, sehr andere Situation. Aber okay, ja.
In Deutschland ist das so. Und wir haben auch in Deutschland ich glaube, es geht ums Mindset. Wir müssen in Deutschland, deswegen bin ich da ganz dabei, kulturell ein neues Mindset aufbauen. Wenn in den Kliniken, die wir hier besucht haben, auch schon in den vergangenen beiden Jahren, festgestellt haben, dass eigentlich keine Klinik ohne mindestens einen CMIO oder dann am Ende auch noch einen CNIO, was in dem Fall also Chief Medical Information Officer oder Chief Nursing Information Officer ist. Das heißt also auch der Bedeutung Rechnung getragen wird, die diese Schnittstelle Medizin, Pflege, IT und Informationen im Allgemeinen hat. Und die als Aufgabe eben nicht nur begreifen, den Ärzten und Pflegekräften zu erklären, wie das System funktioniert, sondern tatsächlich darüber nachdenken, welche Informationen werden eigentlich gebraucht, weil die technische Realisierung tatsächlich in den Hintergrund geraten ist, dadurch, dass es eben so viel möglich ist. Das ist etwas, was wir in Deutschland tatsächlich noch etwas nacharbeiten müssen.
Ja, und Informationen nicht nur im Sinne von, ich habe mal irgendwas weggespeichert, was ich dann auch wiederfinden kann, sondern ich habe verschiedene Dinge weggespeichert und was ich zurückbekomme, ist die Erkenntnis daraus. Das ist ja das Entscheidende.
Genau, das ist sozusagen der klassische Spruch, aus Daten Informationen und aus Informationen Wissen zu generieren. Und das ist die Herausforderung und die Aufgabe, die wir uns stellen müssen.
Und ich würde noch ergänzen wollen, langweiliges Automatisieren. Also braucht man nicht immer neu erfinden alles. Und ja, die Interdisziplinarität. Ja, es ist ein schwieriges Wort auch. Ne? Ich bin auch noch etwas gejetlaggt, muss ich sagen. Ja. Immer noch, ja. Wir sind schon 20 Stunden nämlich jetzt in Amerika und da bin ich immer noch gejetlaggt. So, was wir jetzt machen, unser nächster Termin.
Wir brauchen jetzt einen Drink oder so.
Wir brauchen einen Kaffee.
Ja, genau. Das wird glaube ich, der nächste Termin sein.
Starbucks?
Zum Beispiel.
Ja.
Also, nein, es gibt eigentlich keine wirkliche Alternative. Es, also wie war das mit dieses Roasted Coffee Teil? Nein, nein. Also Starbucks.
Ja. Also
das Schleichwerbung schneiden wir raus.
Ja. Also Kaffee schmeckt leider nirgendwo in den USA, der von Starbucks ist genießbar. Nein, das schneiden wir nicht raus. Das gehört zur ungeschminkten Wahrheit, die wir hier investigativ hier...
Kein politisches Bekenntnis, wir sind eigentlich dagegen.
Ja. Wir sind total dagegen. Aber es gibt eine Aus... 2 Wochen im Jahr sind wir doch dafür. Ist geografieabhängig, vom geografischen Standort. Also... Google und andere werden uns begeistern. Der nächste Termin, nachdem wir einen Kaffee hatten und das nächste Video, ist in Stanford, aus Stanford, von der Stanford University. Das ist nämlich die Kaderschmiede, in der all die schlauen Leute, die hier so rumlaufen, wobei man muss sagen, es ist sehr international hier. Ja, man hört alle möglichen Sprachen und sieht alle möglichen verschiedenen Augenformen und so weiter und Haarfarben und Hautfarben. Also das ist hat ein internationales Flair hier. Es ist, da es jetzt nicht übermäßig warm ist, hier draußen zwar gerade wahrscheinlich ein bisschen still, vielleicht ist ab und wann mal hinten jemand durchgelaufen. Also jedenfalls, Stanford University ist das nächste, was wir anschauen, und da gibt es das nächste Filmchen. Danke.
Vielen Dank. Auf nach Stanford.